6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen! Bevor es losgeht, hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog Smash von The Offspring, Feuerwasser von Curse und Tusk 2 von Royal Tusk. Ich zog 2 von Moderat, Helplessness Blues von Fleet Foxes und With Love and Squalor von We Are Scientists. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder in eurer bevorzugten Podcast-Abspiel-App den Play-Button gefunden habt. Ihr seid bei 6 aus dem Glas. Mein Name ist Johannes.
Ich bin Markus. Hi.
Ja, und ich bin mal gespannt, wie Markus so die Alben, die er gezogen hat, ranken wird.
Ich bin auch sehr gespannt. Also ich bin sehr gespannt.
Ich kann schon mal sagen, wird schwierig für dich. Wird schwierig.
Mal schauen. Okay.
Ich habe auch noch eine wichtige Nachricht für dich von einem jungen Mann aus Kanada. Hier, hör mal.
Hallo, Marcus. Das ist Quinn vom Royal Tusk. I hope you're enjoying our record Tusk 2. You'd better vote us as number one or else we're gonna have a big problem, buddy. All right, much love from Tusk.
So, okay. Gehört? Großes ja, Problem. Also, ja. Sei brav.
Soll ich beginnen?
Ich weiß nicht. Kommt dann Kanada und verhaut dich?
Leider ja.
Boah, das ist doch nicht dein Ernst. Okay. Vielleicht ist es ja auch dieser Moment von, ich fand alle drei fantastisch und das hier leider nicht ganz fantastisch.
Das geht in die Richtung. Also ich fantastisch würde ich es nicht sagen, aber ich fand alle drei überdurchschnittlich gut. Auf jeden Fall. Also es hat eine verdammt, also eigentlich die schlimmste Ranking-Zeit, die ich in allen 19 Folgen bisher hatte.
Wirklich? Okay.
Der erste Platz war relativ schnell sicher. Aber schauen wir mal. Okay. Also Royal Tusk 2 aus dem Jahr 2018, 36 Minuten. Kurz. Die vierköpfige Band Royal Tusk aus Edmonton im kanadischen Staat Alberta hat mit ihrem zweiten Album mit dem sinnigen Titel 2 ein wahres Brett für Freunde des Hard Rocks, Alternative Rocks, Stoner Rocks, nun der Stromgitarre abgeliefert. Nach einer EP namens Mountains und dem Debütalbum Dealbreaker aus dem Jahr 2016 kamen sie mit Royal Tusk 2 nun im Jahr 2018 zum erhofften Durchbruch. Das kurze, mit gerade mal 10 Songs recht knackig gehaltene Album nimmt dabei auch nie, aber auch wirklich nie den Fuß vom Gaspedal. Opener First Time und die erste Single-Auskopplung Aftermath machen mächtig Laune, vor allem wenn man den Lautstärkeregler so richtig nach oben dreht. Der Sound ist auch von der Punchiness durchaus mit Royal Blood vergleichbar, ohne diese wirklich zu kopieren. Im Gegenteil, durch den Band-Sound wird die Sounddichte dieses fetten Gitarrenklangs noch eine Stufe nach vorne gebracht. Die Songs sind alle auf Radio Airplay aus und scharren schon förmlich vor der Stadiontür. Leider ist nicht jeder Song ein Volltreffer. Wenn Songs wie Die Knowing oder Freedom latent nerven oder langweilen und den Flow des ohnehin schon kurzen Albums stören, dann liegt das nicht daran, dass sie per se schlecht sind, sondern weil sie einfach nicht die Klasse der anderen Songs haben. Dass solch kleine Mätzchen umso mehr auffallen, liegt vor allem daran, dass Royal Tusk einfach keinerlei Experimente wagen. Scheinbar jeder Song, so gut er auch sein mag, folgt einer Formel. Das übliche Strophe-Chorus-Break-Prinzip wird hier nur durch Gitarrensoli durchbrochen, die durch ihre ziemlich offenherzige Retro-Attitüde überraschen. Dieser kleine Farbklecks aus gut abgelieferten Gitarrensoli bringt frischen Wind in die Sache. dass hinter dieser dichten, dicken Soundwolke auch Texte stecken, die sehr sozialkritisch sind und sich mit Themen wie Amokläufen an amerikanischen Schulen oder Drogenproblemen in der eigentlich so reichen Ölstadt Edmonton beschäftigen, ging beim Hören leider total unter. Alles in allem fehlte es mir bei Royal Tusk 2 zwar nicht an fettem Sound, dafür umso mehr an Vielfalt. Ich möchte das Album trotzdem gerne weiterempfehlen, weil doch über die Hälfte der Songs tatsächlich wahre Banger sind. Folgenden Banger packe ich auf die Liste, und zwar Stowaway.
Mhm. Ja gut, okay. Ich kann schon deine Kritik verstehen, dass du sagst, das ist alles ein bisschen gleichförmig und sehr formelhaft. Mhm. Das stimmt irgendwie. Und du sagst irgendwie, es wird nur durch Gitarren-Soli unterbrochen. Das stimmt auch. Aber bitte, was für welche? Also das sind ja keine Gitarren-Soli von der Stange. Der Typ hat's ja richtig drauf. Auch was das Spiel mit Effekten angeht. Ja, ist kein Tom Morello. Aber ich finde, allein der Anfang von Aftermath mit diesem supergeilen Flanger über das Gitarrenintro, alter Falter, ja. Das rockt derbe. Aber gut, du hast es ja auch absolut nicht verrissen. Also das ist schon in Ordnung.
Nee. Aber ich finde halt nur gerade leider, weil es so 36 Minuten lang ist und dann zwischendurch so denkst du so, okay, das klingt jetzt so ein bisschen gleich. Das ist halt wirklich Kritik auf verdammt hohem Niveau. Aber es ist wirklich so, denkst du so, also eigentlich müsste das Ding 36 Minuten noch mehr knallen. Dann hätte ich es wirklich... Und vor allem auch ein bisschen, also vielleicht ein bisschen vom Songschreiben her irgendwie, damit meine ich nicht die Texte, sondern auch die Arrangements ein bisschen anders machen, also ein bisschen versierter sein. Das hätte ich mir gewünscht. Ich meine jetzt nicht die Powerballade oder sowas, ich meine einfach nur so,
ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist aber eher künstlerische Entscheidung als mangelnde Fähigkeit. Ich glaube, genau wie du gesagt hast, auf Airplay gebürstet und Stadion. Und ich glaube, das wollten die so.
Das sind auch Könner. Also das sind auf jeden Fall Könner. Ich will denen auch nichts absprechen, dass die das nicht können. Aber dafür gibt's ja wahrscheinlich irgendwann Album Teil 3.
Ja, also. Ja, es ist so ein bisschen, die sind leider nicht so erfolgreich, wie es, wie sie sein sollten. Also die können schon davon leben, aber die haben halt auch ein Patreon und die touren nicht international, also auch als noch keine Pandemie war. Die haben auch keine krass große Bekanntheit. Es ist so, ich habe das Album durch eine Bemusterung bekommen. Ich bin so in so einem DJ-Pool-Bemusterung und da kriegst du halt immer mal wieder CDs geschickt. Und sagen wir, wie es ist, da ist super oft jetzt eher Mittelmaß dabei. Da sind jetzt nicht die super, duper, mega geilen dabei, ja, Alben dabei, weil die Promo-Firmen ja auch oder die Plattenlabel oder wer auch immer das entscheidet, ja wissen, okay, komm, das holen sich die Leute sowieso, das holen sich auch die DJs. Und Royal Tusk war halt so ein, what the fuck, wie geil ist das denn bitte? So, alter Falter, das rockt ja derbe. Und deswegen war ich so erstaunt. Aber ich habe die auch leider noch nie live gesehen, weil ich nie mitgekriegt habe, dass sie irgendwie in Europa auf Tour waren.
Und ja, also ich
finde
auch,
die, also auch wenn Markus jetzt nur das Stowaway auf die Liste packt, Leute, hört euch bitte das Album an. Es ist unfassbar geil.
Ja, das ist ja das Böse daran, was in so einem Format ja. Kann man nur bei Platz 3 kann man einfach nur einen Song nehmen. Ja. Ich hätte auch gerne mehrere genommen, wirklich. Also das muss ich da noch mal betonen. Aber Stowaway fand ich noch von allen am besten, also muss ich sagen. Schwierig. Der Opener ist aber auch mega. Also ja. Der Opener ist großartig, aber
ja, ich find den Opener, also das First Time und Aftermath, das sind so meine beiden.
Ja, die ersten beiden, ja, die knallen.
Nein, richtig. Ja. Ja gut, willst du denn raten, was ich auf Platz 3 habe?
Ich mach's mal so rum. Ich persönlich hätte Moderat genommen.
Ja, bist ja immerhin nicht ganz neben der Spur. dass die überhaupt im Glas sind, fand ich jetzt komisch. Aber gut.
Okay.
Moderat 2 auf Platz 3. Also sind beide Zweieralben auf Platz 3. Das ist ja okay, oh, können jetzt die, ja, die Aluhutträger sich mal darüber mal nachdenken. Okay. So, Moderat ist eine Berliner Musikgruppe, die 2002 aus dem Zusammenschluss des Musikers Sascha Ring und dem DJ-Duo Modeselektor, bestehend aus Gernot Bronsert und Sebastian Schari Sari SZARIY und so weiter, entstanden ist. Bevor sie gemeinsam ein Album veröffentlichen konnten, kam es jedoch wieder zur Trennung. Erst 2009 brachten sie nach erneutem Zusammenschluss ihr Debütalbum mit dem Titel Moderat heraus. Das zweite Album, 2, erschien Anfang August 2013 auf dem Modeselektor eigenen Label Monkey Town Records. Es erreichte in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Dänemark und Großbritannien die Charts. In Deutschland stieg es in der ersten Woche nach Veröffentlichung auf Platz 10 der Albumcharts ein. Ende März 2016 erschien das Album 3, ebenfalls auf Monkey Town Records. Nach ausgedehnten Touren, unter anderem in Frankreich, hat die Band angekündigt, ab September 2017 eine längere Pause einzulegen. Immerhin. Das Album ist erschienen am 2. August 2013. Es dauert 53 Minuten und 24 Sekunden. Es hat einen Metascore von 74. Ja, meine Review. Ist das kaputt? Das ist moderat. Moderat kaputt? Mindestens. Das ist anstrengend, langweilig und klingt sehr oft einfach unangenehm. In den besten Momenten kann man die Musik einfach überhören. Sascha Ring ist ein fantastischer Sänger, aber die Produktion ist einfach nicht gut. Es grätschen immer wieder fiese Geräusche und kratzende Beats zwischen die schönen sphärischen Klänge und sanften Synthi-Melodien. Was soll das? Hin und wieder wird über Rings Stimme ein Effekt gelegt, der mich einfach nur an Bitrateneinbrüche erinnert. Genau das, was man bei digital kodierter Musik nicht haben will. Wahrscheinlich ist das alles so gewollt. Ich kann dieser künstlerischen Entscheidung aber nichts abgewinnen. Warum Moderate so gehypt werden, ist mir unbegreiflich. Wirklich furchtbar ist anders. Aber besonders Milk ist mit über 10 Minuten und fies kratzenden Beats, vor allem im letzten Drittel, einfach unangenehm zu hören. Hinzu kommt die Laufzeit. 2 überstrapaziert sein Willkommen deutlich. Wieso soll ich moderat hören, wenn es die Gebrüder Kalkbrenner gibt? Die wissen nicht nur, wie man Pegel richtig liest und entsprechend regelt, sie tun es auch.
Ich musste gerade lachen, Entschuldigung, weil du Milk erwähnt hast. Das ist ein Song. Ich feiere diesen Song nicht unbedingt, aber als erstes Mal, wo ich den gehört habe, habe ich auch gedacht so, der macht komische Dinge mit deinen Ohren. Hast du den auf Kopfhörer gehört, ja, oder? Der macht komische Dinge mit deinem Ohr. So, es ist, aber mehr halt auch irgendwie nicht. Ich verstehe es, aber ja, mit der Produktion bin ich relativ d'accord, aber das ist so, es ist auch kein Meisterwerk, aber ich mag die Jungs halt und nebenbei, falls dir das nicht aufgefallen ist, der Sascha Ring, Apparat, genau, der hat ja auch den Titelsong von Dark gemacht, für alle Serien-Junkies,
da ja, draußen. Ja, deswegen meint es ja auch.
Guter Junge, ja.
Das sind alles drei gute Musiker, die definitiv wissen, was sie tun.
Ja.
Aber auf diesem Album tun sie es halt nicht. Also ich finde, das wirkt halt so ein bisschen so wie, ey, lass mal so wild rumexperimentieren und gucken, was man so machen kann. Aber wir bringen das nicht unter unserem Hauptprojekt raus, um da unseren Markenkern nicht kaputt zu machen oder so. Und ich habe auch nachgelesen, das Album ist halt komplett, auch wenn es elektronische Musik ist, mit analogen Instrumenten aufgenommen. Also eben mit einem Drumcomputer aus den 80ern, okay, oder einem Moog-Synthi aus den 80ern oder frühen 90ern oder so. Und eben nicht dem ganzen, ja, den DAWs, ne, was heute so benutzt wird, und diesen Plugins. Kram, ne? Genau. Ja. Und das ist wahrscheinlich ein nettes Gimmick, aber also ich, wie gesagt, ich fand's wirklich, wirklich zwischenzeitlich schmerzhaft und bin dann auch an meinen Computer gegangen und habe geguckt, ob irgendwie die Einstellungen nicht in Ordnung sind. Also ob irgendwie durch ein Windows 10 Update irgendwas an irgendwelchen Equalizer Plugins, okay, die ich am PC jetzt eh nicht benutze, aber also es ist wirklich,
boah. Okay, ich es ist auch wirklich ein schwieriges Album. Ich gebe es zu.
Auf die Liste packe ich, bevor ich es vergesse.
Ja, genau, wollte ich fragen.
Damage Done.
Okay. Ja, das verstehe.
Müsste der Song nach Milk sein, soweit ich mich erinnere.
Verstehe, okay.
Ja. Und ja, viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Also ich hab's pflichtschuldig gehört, auch zweimal. Was, also, warum tust du sowas?
Du machst auch manche Dinge.
Ja, okay. Fair enough.
Genau.
Gut, okay. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Kommen wir zu Curse oder kommen wir zu Offspring?
Ja,
du bist ja so ein Textfetischist. Jetzt hat Curse auf dem Album aber auch zwischen dem ganzen cleveren, tiefgründigen sehr viel Prollschrott dazwischen. Ich sage Curse.
Du bist absolut korrekt. Ja, also Platz 2 ist Curse mit Feuerwasser aus dem Jahr 2000. So, 48 Minuten ist das lang. Michael Kurt wählte den Künstlernamen Curse wegen seines Nachnamens, den man im Englischen mit TH etwa ähnlich wie das Wort für Fluch aussprechen würde. Im Jahr 2000 kam das Debütalbum des Rappers aus dem nordrhein-westfälischen Minden auf den Markt, ein Ort an der Weser, der bisher auf der Landkarte des Raps unbekanntes Territorium war. Die Juice, das Fachblatt für Hip-Hop und Rap-Kultur, wählte die Platte direkt zum Album des Monats. Wir spulen mal 10 Jahre vor. Zum 10. Jubiläum der Veröffentlichung des Albums Feuerwasser gab Curse bekannt, dass er das Mikrofon an den Haken hängen will. Stillstand ist aber ein Fremdwort für den MC. So hat er in der Auszeit eine Ausbildung zum systemischen Coach absolviert, zum Buddhismus gefunden, lernte meditieren und machte eine Ausbildung zum Lehrer für tibetische Heil-Yoga. Nebenbei, doch.
Ich weiß.
Nebenbei war er noch Radiomoderator bei 1Live, unter anderem. Seit 2017 produziert Michael Kurt den Podcast Meditation, Coaching und Live.
Mach keine Werbung für andere Podcasts.
Das ist ein Kollege. Ich sag's nur so.
Ja,
ob ich jetzt meditiere, ist eine andere Frage. 2018 veröffentlichte er das Buch Stell dir vor, du wachst auf, mit der von ihm ins Leben gerufenen 4x O plus X Methode, die er seither in Workshops vermittelt. Ich habe mal nebenbei geguckt, die Workshops sind schon recht happig teuer, kosten klar. Irgendwie 500 Euro oder weißt du gar, ja.
Voodoo ist immer teuer.
Er sagt auch nebenbei, es ist keine psychologische Therapie insofern, oder entspricht keiner psychologischen Therapie insofern. Nice to have. Okay, wer es machen will, okay. Seit seinem Comeback im Jahr 2014 hat er mit dem zuletzt 2018 erschienenen Album Die Farbe von Wasser insgesamt 7 Alben und diverse EPs veröffentlicht. Okay, Kritik. Schon am Anfang des Albums stellt Curse die Sachlage mehr als klar. In gerade mal einer Minute und 40 Sekunden werden mit Worten und kargen Beats die 10 Rap-Gesetze in Stein gemeißelt. Das kommt so locker aus dem Ärmel. Der Flow und die Sprachgewalt ist schon hier fast greifbar. Die Beats sind minimalistisch, aber sie sorgen für ein solides Grundgerüst für den Song und eine große Bühne für die markante Stimme von Curse. Sein Stil kann man in etwa so zusammenfassen. Klare, schnelle, harte Reime, vorgetragen mit einer rauen, wenn auch herzlichen Stimme. Die Absicht des Debüts ist es nun mal vorrangig, den MC und seine Skills zu präsentieren und diese zu highlighten. Und das macht das Album wirklich fantastisch. Außerdem wird in den folgenden 13 Songs bis zum Schlussstrich, so heißt der letzte Track, eine thematische und emotionale Vielfalt geboten, die man selten hat. Es wird schwer, in der Kürze der Rezension hier eine Übersicht zu bieten, aber ich versuche es mal. Es gibt den Saufsong, den Anmachsong, den Song über gebrochene Herzen, den Song übers Kiffen und den Hometown-Song über Minden. Apropos Minden, kein Rap-Album ohne Features und Curse setzt diese extrem sparsam und intelligent ein. Das Conscious-Rap-Trio aus Minden, der Clan, wird auf Feuerwasser zweimal gefeatured. Loyaler kann man nicht zur Heimatstadt Minden in NRW stehen. Das schreit förmlich nach einem Eintrag ins Goldene Buch. Richtig spannend und außergewöhnlich wird das Album dann, wenn Curse tief in sich hineingeht und aus der Seele spricht. Tracks wie Wahre Liebe und Entwicklungshilfe offenbaren da einen ungeahnten Einblick in das Seelenheil eines MCs als Mensch. Das ist im Rap-Game tatsächlich selten. Ich hätte mir davon tatsächlich mehr gewünscht und auch mehr von solchen Songs erwartet. Daher war ich von der Vielfalt dieses Debüts von Curse angetan und gleichzeitig auf sehr hohem Niveau auch ein wenig enttäuscht. Auf die Liste packe ich 10 Rap-Gesetze und Entwicklungshilfe.
Ja, ich habe das Album jetzt auch nochmal gehört und ich muss leider auch zugeben, das hat mega viel Licht, aber auch mega viel Schatten. Ja, also der Typ hat eine mega krasse Technik. Also
die Skills sind krass.
Das ist echt heftig. Also, ja,
also und ich würde jeden Battle gewinnen.
Naja, das glaube ich ja nicht, weil Battle darfst du ja nicht vorschreiben.
Ja, okay.
Also ich glaube, das ist ein anderes Skillset als
ja, okay. Ich bin da auch nicht so.
Ich auch nicht, aber so wie ich das verstanden habe, bei Battle Rap musst du ja auf das reagieren, was dein Gegenüber dir irgendwie entgegenwirft. Und kannst da nicht vorschreiben. Und ich glaube, Curse ist eher so einer, der in der Ecke sitzt und so lange vor sich hinschreibt und dann auch so mit Versmaß und so weiter das genau checkt, ob das so passt.
Okay.
Aber da ist er halt auch ganz weit vorne. Aber genau wie du sagst, so zwischendurch gibt's halt diese Saufsongs und dieses Kiffen und so. Das ist halt.
Ja, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich fand den Saufsong sehr lustig. Ich fand den sehr geil. Ich fand auch den Anmachsong sehr lustig. Also das war jetzt auch nicht so. Der war prollig, aber ich habe das Gefühl gehabt, es war mit Augenzwinkern. Es war jetzt nicht so ernst gemeint, wie man jetzt irgendwie denkt.
Ja. Aber was mich gewundert hat, da hier das der Clan. Ey, ich finde, der Typ klingt wie Dendemann.
Er klingt wie einer, den man kennt, aber ich habe nochmal recherchiert, dass das sind Typen, die man definitiv nicht kennt.
Also, du weißt, wen ich meine, Dendemann.
Ja, ja. Dendemann kenne ich natürlich. Kenne ich, ja, ja.
Und früher hier Neo Magazin.
Nee, aber das
es ist der nicht, ne?
Das ist nur Zufall. Nee,
ist nur Zufall.
Da gibt es auch ein anderes Feature von Tone, heißt der. Das ist so ein Frankfurter Rapper, aber der klingt dann schon ein bisschen, ja, weiß nicht, hat einen komischen Sprachfehler, genau. Ja.
Also mein Lieblingssong auf dem Album ist Hassliebe, weil er auch so einen geilen Beat hat mit diesem was ist, irgendein Bläser-Sample. Das ist eigentlich alles. Ich jetzt eben, wo ich so ein bisschen abfällig war bezüglich seiner weiteren Entwicklung, ich bin da halt immer so ein bisschen allergisch auf diese ganze Lebenshilfe-Zeugs und so. Das ist wahrscheinlich gar nicht so fair, aber ich denke mir halt immer so, ey, das ist so ein Typ, der es irgendwie geschafft hat, der halt als noch richtig Geld im Geschäft war, so 2-3 goldene Schallplatten gemacht, der lebt wahrscheinlich heute von den Tantiemen und stellt sich jetzt halt hin und erzählt Leuten, die halt irgendwie ja, Depressionen, was auch immer haben, so, ja, das ist nie die Umstände, es ist immer nur du selbst. Und dann sage ich halt so, ja, das stimmt halt nicht.
Meditation, ich kenne ihn ja auch erstmal nicht. Ich habe ja nur einen Album gehört. Aber er hat halt auch eine extrem angenehme Stimme.
Ja,
und,
total.
Und ich sehe den als Meditationstyp absolut, weil ja. wenn man dem in so eine, was weiß ich, Traumreise folgen würde oder sowas. Also kann ich mir 100% vorstellen, aber da bezahle ich keine 500 Euro für. Ja, sorry, Leute.
Erstens das. Und wie gesagt, diese Meditation meine ich gar nicht, aber hier dieses systemische Coach, der hat ja jetzt auch aktuell, schreibt er jetzt irgendwie was schon angekündigt, kann man schon vorbestellen. Wie heißt das Buch? Da ist schon der Titel regt mich halt schon auf. 100 Fragen an dich selbst.
Ja,
das
ja.
ist halt so eh so irgendwie Scheiße.
Muss man sein Geld machen, also.
Ja, aber mach's doch nicht so durchsichtig. Also mach's ja, doch nicht
es
so.
Ja, es ist schon ein bisschen.
Also klar, das ist jetzt, solange er keinen Telegram-Channel aufmacht, alles cool. Aber ich finde das ärgert mich einfach, weil ganz oft, so wenn es dir schlecht geht, sind es oft genug eben die äußeren Umstände und nicht du selbst. So, wenn du irgendwie arbeitslos bist und nichts zu fressen hast und dann irgendwie dann noch eine leichte Depression hast, natürlich wird die zu schweren. Aber da kannst du dann halt selber auch nichts für, ne? Ist halt einfach
ja, klar,
so.
Klar.
Also, und das finde ich immer so, ich weiß, ich schweife jetzt ab, aber ich habe das halt gelesen und habe halt gedacht, so, das ist halt einfach falsch. Ich kann halt immer nur von mir sprechen. Ich hatte ewig und drei Tage hatte ich echt Probleme mit so, weiß nicht, ich wurde nie ordentlich diagnostiziert, keine Ahnung. Aber ich hatte echt lange Probleme damit, so wie es mir geht. Mhm. Und dann habe ich halt einfach mal bei GameStop gekündigt, habe mir eine billigere Wohnung gesucht, habe mal alles irgendwie aufgeräumt, an äußeren Faktoren, ne, hab mich von Leuten, die halt irgendwie schlecht waren, so getrennt hab und zack ging's mir besser. Einfach.
Ja, ich meine, manchen Leuten fehlt halt irgendwie auch der Antrieb, das zu tun. Dass du hast wahrscheinlich dann eine leichte Form von sowas, ne?
Ja, keine
aber
Ahnung.
Weiß ich nicht. Oh Gott, nein, aber manche Leute schaffen das nicht, was du geschafft hast jetzt und so.
Ja.
Aber trotzdem. Du hast, also kommen wir nochmal zu Curse. Ich finde wirklich nach wie vor, es gibt halt super viele Leute, die super viel Kram über Depressionen schreiben. Also ich bleibe jetzt nur bei Schreiben, nur Bücher schreiben oder sowas. Geht gar nicht um irgendwelche Kurse oder Videokurse oder was der Geier, sondern einfach nur über Depressionen schreiben und das ist halt auch ein Markt irgendwie. Und
ja.
So wie Kochbücher. So, ja, also, Entschuldigung, aber es ist halt so. Und
und stimmt, wenn du was Falsches isst, das auch kann auch gefährlich sein.
Ja, ich meine, ich will dem da seine vielleicht auch seinen eigenen Erfahrungen oder so seine Credibility irgendwie nicht madig machen. Es ist nur einfach fucking viel Geld. Also aber für ein Buch kann man ja mal kaufen und wenn es halt nicht taugt, dann vielleicht geht man doch den Weg, den du gegangen bist, oder weiß der Geier. Also, oder holt man sich ein zweites Buch oder ein drittes Buch oder geht man doch mal zum Psychologen. Halleluja.
Ja,
okay.
Ja, aber das ist ja genau, weißt du, du gibst irgendwie, du kaufst dir ein zweites Buch, ein drittes Buch und das Einzige, was passiert ist, du hast 60 Euro verloren.
Ja, eben, so, eben.
Die, und du, kannst, andere Sache,
und du davon, kannst die Dinger sogar noch verkaufen wieder, weiterverkaufen.
Ja gut, kriegst du 6 Euro.
Ja,
okay. So, kommen wir zu Nummer 2. Willst du raten?
Ja, ich denke, das ist das Fleet Foxes.
Ja, das stimmt. Ja, gut.
Okay.
Erstmal zu Fleet Foxes selber. Also das Album Fleet Foxes, Helplessness Blues. Fleet Foxes ist eine US-amerikanische Band aus Seattle. Das Quintett besteht derzeit aus Robin Pecknold an Gesang und Gitarre, Skylar Skelset an der Gitarre, Casey Westcott am Keyboard, Christian Wargo am Bass und Morgan Henderson am Kontrabass. Die Band beschreibt ihre Musik selbst als Baroque Harmonic Pop Jams. 2006 gab die Band erste kleine Live-Konzerte. Im darauffolgenden Jahr spielte sie während einer ausgedehnten Tour unter anderem gemeinsam mit den Folk-Rockern Blitzen Trapper in ausverkauften Hallen. Zudem waren sie 2008 mit Elbow und Wilco unterwegs. Ja, das ist ähnlich. Ja, so. Ihr Debütalbum Fleet Foxes erschien am 3. Juni 2008. Das Album erntete positive Kritiken in der Fachpresse.
Mhm.
So, ja, gut, die geben auch jedem einen Stift. Im September 2010 gab Sänger Robin Pecknold bekannt, dass die Aufnahmen zum zweiten Album abgeschlossen seien. Das Album namens Helpless Blues erschien am 3. Mai 2011. Es erschien am 3. Mai 2011, dauert 49,56, Metascore ist 85, also ich weiß nicht, was die geritten hat. Gut, jetzt zu meiner Review. Ich weiß nur wenig über Folkrock, aber ich vermute, hier haben wir es mit der absoluten Speerspitze zu tun. Packnoid und Konsorten liefern hier mit einer Wucht ab, für die es normalerweise verzerrte Gitarren braucht. Jede Melodie gräbt sich tief ins Hirn und das Zusammenspiel zwischen Streichern, Gitarren, Harfe, Kontrabass und ungefähr 400 anderen Instrumenten, von denen ich noch nie gehört habe, ist einfach perfekt. Das allein würde mich aber nicht zu Superlativen verleiten. Das gibt es auch bei Arcade Fire, Bright Eyes oder Mumford & Sons. Nein, was der Torte die Kirsche aufsetzt, sind Packnoids Texte. Alleine über den Titeltrack Helplessness Blues kann man wunderbar philosophieren. Vordergründig ein Streit zwischen Individuum und Kollektiv, geht es eigentlich um die Schwierigkeit, dem eigenen Leben eine Bestimmung zu geben und dieser zu folgen. Soweit jedenfalls meine Interpretation. Der Opener Montezuma erzählt vom Moment der Erkenntnis, dass man erwachsen geworden ist und man mehr Zeit hinter sich gelassen hat, als noch vor einem liegt. In The Plains Bitter Death wird der Sensenmann gegrüßt. The Shrine and Argument verarbeitet das traumatische Ende einer Beziehung. Alles in allem haben wir es hier mit einem Meisterwerk zu tun. Anhören.
Okay. Ey, das war jetzt aber war das ein Antäuschungsmanöver?
Ja, natürlich.
Arschloch. Arschloch.
Wieso? Freu dich doch.
Ich freue mich total. Natürlich freue ich mich.
Okay. Auf die Liste packe ich Helplessness Blues.
Ja.
Und The Cascade. The Cascade ist, wenn ich richtig aufgepasst habe, das einzige Instrumental.
Ja.
Das liegt daran, dass ich mich tatsächlich nicht entscheiden konnte, was ich sonst noch als zweites drauf tun könnte, weil ich wirklich alles fantastisch fand und wie gesagt, vor allem super. Auch die Texte.
Freut mich.
Und was noch zu erwähnen ist, an diesem Album ist Joshua Michael Tillman beteiligt, besser bekannt als Father John Misty.
Ja, als Drummer.
Und,
ja.
Als Drummer. Und er singt auch. Also die, genau, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Die viele der Songs ist zwar der Packnold-Liedgesang, aber du hast fast immer einen Chor dahinter. Also vierstimmige Harmonien und da macht halt eigentlich fast die ganze Band mit, unter anderem auch eben der Father John Misty.
Dieses Antäuschen. Ah!
Ich habe auch gedacht, ich darf das nicht zu lange machen, weil sonst unterbrichst du mich und dann funktioniert es nicht mehr.
Okay. Nee, es ist wirklich, ich freue mich, dass dir die Texte gefallen haben. Ganze,
aber auch die Musik.
Okay, weil
es ist wirklich geil.
Ich finde das halt wirklich auch so, ja, das ist so wirklich, diese großen Fragen, wirft diese großen Fragen auf, die sich jeder stellt im Leben.
Ich habe mir
so,
auch aus Montezuma vier Zeilen ausgeschrieben, die ich auch so richtig geil fand. I wonder if I'll see any faces above me or just cracks in the ceiling, nobody else to blame. Okay. Und ich habe das für mich halt so interpretiert, so, du liegst halt auf deinem Sterbebett und du hast krass. Entweder hast du halt deine Geliebten um dich rum, deine Kinder, deine Enkelkinder, also die ganzen Gesichter von denen, die sich sozusagen von dir verabschieden, oder du siehst halt einfach nur die Risse in der Decke vom Krankenhaus und es ist halt nichts da. Also keiner verabschiedet sich von dir.
Du bist sogar noch tiefer eingestiegen als ich.
So. Okay. Ich fand das einfach so, ich habe es gehört und dann habe auch erstmal gedacht, so Cracks in the Ceiling, was in der Decke, hä? Gesichter, yeah. Ach so, wenn man liegt und dann,
krass.
Also richtig gut. Ich habe auch, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ah genau, über das ganze Album hinweg wird immer wieder die Insel Innisfree erwähnt.
Ja, stimmt. Ja.
Packnold nimmt damit Bezug auf ein Gedicht von William Butler Yeats aus dem Jahre 1888, The Lake Isle of Innisfree. Und in dem Gedicht erzählt halt Yeats so darüber, dass er halt so als Kind immer auf dieser Insel war und sich da so wohl gefühlt hat und so komplett in der Natur versunken ist und jetzt heute in der Stadt lebt und
alles so laut ist und er sich so sehr nach Innisfree zurückwünscht.
Okay, verstehe.
Ah ja, und Metascore 85. Alle Magazine, wirklich alle, mindestens 7, 8, 9. Ein Magazin vergab 4 von 10. Welches?
Nee, Moment. Pitchfork war es nicht. Das stimmt. Weiß ich. Weiß ich nicht, sag mal. Metal Hammer. Nein, ich weiß es nicht.
NME.
Oh, was? Oh Gott, die haben doch einen Knall, ey.
Die haben so richtig einen Knall. Weißt du, vor allem, du kriegst ja beim NMI, ist ja eigentlich, wenn du beim NMI so eine 10 kriegst, das ist ja eine 8 wie bei allen anderen. Also die sind ja eigentlich, die halten ja alles hoch. Yeah. Und wenn dann mal was wirklich so geil ist, sagen sie dann, nee, das ist scheiße. Weil sie es nicht entdeckt haben oder was?
Ja, das ist so richtig geil. Wirklich.
Oh Mann. Und, ja, also es ist einziger K-Wert für Leute, die jetzt dem Englischen nicht so mächtig sind. Für die kann es natürlich ein bisschen sein, weil die Musik ist geil, aber die ist jetzt nicht das, finde ich, was es auf ein neues Level hebt. Also da ist es so, Arcade Fire ist eigentlich...
Ja, Arcade Fire passt ganz gut, weil nicht nur, weil Arcade Fire so ein bisschen Folk-artig sind, auch in ihrer Alternative-Art, sondern weil Arcade Fire auch gerne mit Brüchen arbeiten, also Songbrüchen, von wegen mal eben so den Song auf links drehen. Und aber hier an der Stelle macht Fleet Foxes das auch ganz gern, weil halt der Charakter, sag ich mal, der Erzähler Robin Pecknold irgendwie in sich so zerrissen ist. Also das heißt irgendwie oder auf der Suche ist. Und das passt doppelt gut. Also weil du hast dann halt nicht so eine stringente Harmonie, sondern du denkst so, okay, irgendwie ist es so irgendwie so ein bisschen fahrig irgendwie, das Ganze.
Also wenn ich eine winzige Kritik auch müsste, dieser sehr lange Song hier,
Shrine? Nee, oder?
Nee. Genau, Shrine and Argument, der dauert so 8 Minuten und der hat auch so relativ klar abgesteckte Kapitel, 2 Minuten.
Ja, ja.
Und das letzte, Alter, da wird's halt echt so dissonant.
Free Jazz.
Free Jazz. Und
ja, das hatte ich schon gedacht, dass du da ziemlich abkotzen würdest drüber.
Das ist
hatte ich ein bisschen Angst. Ja.
Ja,
es ist halt irgendwie eine künstlerische.
Das fand ich. Da habe ich gedacht, so muss das jetzt sein. Ja. Aber dann war es halt auch nicht so. Das dauert halt irgendwie 2 Minuten von einem 50 Minuten Album und danach wird's auch wieder. Also das Album hat auch einen geilen Flow. Also auch der Rausschmeißer, das Ocean irgendwas.
Grown Ocean,
genau. Auch fantastisch. Also wirklich, wirklich super Album.
Ja. Okay. Cool, freut mich. Ja, und ich bin auch mit dem 1 dann sehr d'accord, muss ich sagen. Okay. Gut, dann gehe ich mal zu meiner 1. Okay, Platz 1 bei mir ist The Offspring Smash aus dem Jahr 1994, 46 Minuten Dauer. So, das dritte Studioalbum der Punkband The Offspring, zu Deutsch der Nachwuchs aus Orange County, California, hat im Jahr 1994 doch tatsächlich nur $20,000 gekostet. Laut Leadsänger Dexter Holland haben die Aufnahmen gerade mal 3 Wochen in Anspruch genommen. Mehr Zeit wollte die Band oder konnte die Band sich nicht einfach nicht nehmen, da sie unbedingt als Vorband von Pennywise auf große US-Tour starten wollten. Was soll man sagen? Es hat sich mehr als gelohnt. Das Album hat sich bis dato weit über 11 Millionen Mal verkauft, weltweit, und gilt als meistverkauftes Album, was je auf einem Independent-Label verkauft wurde. In diesem Fall mal wieder Epitaph Records, die Plattenspiele von Bad Religion-Mitglied Brad Gurewitz.
Ja.
Zündstoff waren natürlich die Singles, allen voran der Smash-Hit, der Wortwitz ist hier absolut Absicht, ist also Smash-Hit, Self-Esteem, Wuchs man wie ich in den 90ern auf, war das Teil einfach überall am Dudeln. Auf jeder Party, im Radio, schaltete man MTV Europe oder Viva ein, füllte die Fresse von Dexter Holland die braunsche Röhre. So war das eben. Aber ich habe komischerweise nie zu dem Album Smash gefunden. Come Out and Play wurde ebenfalls von mir als Single wahrgenommen und für okay befunden. Das eindringliche Albumcover mit dem ätzend gelben Röntgenbild und den fettroten Lettern Smash hatte ich bestimmt hunderte Mal vor der Linse, wenn ich mal im CD-Laden unterwegs war. Selbst ein Arbeitskollege, mit dem ich mich in den letzten anderthalb Jahren des Lockdowns musikalisch per gemeinsamer Spotify-Playlist ausgetauscht habe, hat aus Versehen das gesamte Album in die Liste gepackt. Ich habe es nicht gehört.
Aus Versehen.
Aus Versehen.
In Anführungszeichen.
Ich habe es nicht gehört. An der Stelle, sorry Marc, jetzt weißt du es. Und liebe Grüße an dieser Stelle. Du kannst mich jetzt offiziell Doofkopf nennen. 6 aus dem fucking Glas, sei Dank, habe ich nun endlich mal das Ding rauf und runter gehört. Und kann nun sagen, was für ein Idiot war ich nur. Was für ein Überalbum habe ich hier verpasst. Ein ganz klarer Kandidat für 10 von 10 Punkten. Es gibt hier nichts auszusetzen, mehr zu loben. Die Produktion, die knusprigen Gitarren, welche nun wirklich an jedem Punkt richtig feuern und rückkoppeln.
Moderator.
Ja, es kommt noch. Es ist eine Spielfreude zu spüren, eine Punk-Attitüde, aber auch eine Heaviness eines Hardrock- oder Metal-Albums. Wer hier denkt, Punk mag ich nicht, höre ich nicht, ist einfach nur ein Idiot, so wie ich damals. Macht diesen Fehler bitte nicht. Das Album macht ordentlich Laune, führt einen mit dem Moderator am Anfang und zwischendurch auf eine tolle Reise und schmeißt einen mit einer witzigen Sita-Version des Titelsongs Smash raus. Gefühlt hat man eine Viertelstunde gehört, dabei waren es 3 Viertelstunden. Besser geht es nicht. Auf die ewige Liste kommen Genocide, Something to Believe in und Not the One.
Ja, freut mich, dass du das siehst, auch so siehst. Weil wenn ich gefragt werde, so nenne mir ein perfektes Album, dann ist eigentlich fast immer meine Antwort Smash.
Ja.
Oder das aus zumindest aus demselben Zeitraum Dookie von Green Day. Aber wir sind jetzt bei Smash, weil ich finde, das ist eines der ganz wenigen Alben, wo du wirklich nie den Skip-Button auch nur suchst.
Nee.
Und selbst diese Skits, und ich glaube, es sind 3, ne? Es ist irgendwie
so ganz kurz,
Stand and Relax.
Es ist ganz kurz so ein
and your compact disc playing in your home stereo. So, dieser Typ, ich weiß, aber keine Ahnung, wer das ist. Also ich weiß nicht, ob das einer von denen ist.
Ich habe recherchiert, ich hab's nicht gefunden.
Ja, schade.
Keine Ahnung, ich hab's nicht gefunden.
Nein. Ich finde, das ist auch so lustig. Und du hast schnelle Songs, du hast mittlere Songs, ich finde auch Bad Habit total geil, der so ganz leise anfängt mit so 3-4 Bassanschlägen, hey man, you know, I'm really okay, und dann richtig auf die 12 geht.
Das stimmt, ja.
Das ist einfach wirklich, das ist eines der 10 von 10 Alben, von denen es wirklich nicht viele gibt.
Ja.
Und was ganz lustig ist, der größte Hit, Self-Esteem, Ich würde es nicht beschwören, und ich kann jetzt auch keine Instrumente gut genug spielen, aber ich in meinem Gehör, das sind doch die gleichen Akkorde wie Smells Like Teen Spirit.
Ja, also für mich ist das sowieso von dem Airplay-Faktor ist es auf der gleichen Welle wie Smells Like Teen Spirit, so nach dem Motto, ich habe das tot gehört, aber also ich kann es jetzt musikalisch nicht bezeugen, dass das jetzt die gleichen Töne sind, darauf nochmal einzugehen. Aber ich habe es halt auch irgendwie tot gehört. Aber gleichzeitig, als ich jetzt das Album gehört habe, dachte ich so, das ist wie so ein alter Freund, so von wegen okay. Ja. Und aber die ganzen Typen, die ganzen anderen unbekannten Freunde drumherum, die ganzen unbekannten Songs, die waren irgendwie
auch cool,
einfach cool. So ja. Und
ich war vor 3-4 Jahren, ich weiß nicht mehr genau. Warte, von wann ist das Album?
94?
Ja. Dann war das, dann müsste das 2019 gewesen sein. Ja, 2019. 25 Jahre Smash. Dann haben die eine Tour gemacht, so Offspring plays Smash in its entirety. Das heißt, und das ist ja, Das war so geil, weil ich weiß nicht, ob die ersten waren, die das gemacht haben, aber in meiner Wahrnehmung haben dann ganz, ganz viele Bands auf einmal, sind die live gegangen und haben irgendwie ihre Lieblings-, also ihre besten Alben so komplett gespielt. Also ich bei Offspring war ich auch dort und dann haben die das Album halt so durchgespielt und es war cool. total geil. Also sie haben auch wirklich jeden Song gespielt, außer Self-Esteem. Hat sich keiner beschwert.
Okay.
Und dann so am Ende haben sie noch, weil wenn du live spielst, so du spielst ja nicht nur 45 Minuten, ne? Also du spielst ja schon Stunde. Also die waren auch, man hat schon gemerkt, dass sie keine 20 mehr sind. So, der Dexter Holland ist jetzt nicht so viel rumgehüpft, ist eher so rumgelaufen, also rumgegangen, aber hat immer noch gut gesungen.
Ja.
Und dann hat er gesagt so, okay, did you miss something? Also sie haben halt praktisch Smash komplett durchgespielt, ohne Self-Esteem. Und dann halt, was weiß ich, 5, 6 andere Songs von späteren Alben. Mhm. Und dann so, ey, ist euch nicht irgendwas aufgefallen? So, ja? Und dann haben sie es halt dann doch noch gespielt.
Okay.
Es war super cool. Und um zu einer weiteren Anekdote zu kommen, Boys Hats Fire sind anschließend die auf Tour gegangen und haben das so gemacht. Die haben an 3 Abenden hintereinander, haben sie eben, also in Köln war es Bürgerhaus Stollwerk. Ich war nicht dort, weil ich komme gleich dazu. Sie haben irgendwie am Freitag haben sie das After the Eulogy gespielt. Oh, ich muss Wikipedia aufmachen, damit ich es richtig erzähle. Also eben das beste Album, ne, mit Rookie und My Life in the Knife Trade und eben der Titelsong After the Eulogy und genau. Da haben sie praktisch am Freitag haben sie After the Eulogy gespielt, am Samstag Tomorrow Come Today und am Sonntag The Day the Sun Went Out. Das waren halt die Alben 2000, 2003 und 2005. Und After the Eulogy, das Konzert war halt irgendwie nach einer Stunde ausverkauft und zu den anderen beiden wollte halt keiner hin. Du hast ja die ganze Zeit Karten dafür bekommen.
Ach du Scheiße.
Und dann haben die irgendwie so auf ihrer Facebook-Seite oder so, haben sie halt geschrieben so, hey Leute, wir spielen an den anderen Tagen, spielen wir auch Songs von After the Eulogy, ist jetzt nicht so, ne? Und haben sie es, aber ich fand es halt irgendwie, ich finde es so schade, weil das zeigt so einer Band auch irgendwie so ziemlich auf die Fresse. Okay, Leute, ihr habt ein geiles Album gemacht. Das ist auch geil, dafür bezahle ich auch.
Aber
der Rest so, na. Und
es ist sowieso ein bisschen wie 1, 2 oder 3, letzte Chance vorbei, so, ob ihr wirklich richtig steht.
Ihr seht ihr, wenn das Licht angeht. Ich schließe mich dem nicht an. Ich finde auch die späteren Alben auch geil. Aber ich fand es halt so lustig, weil es war halt wirklich so die anderen beiden, also was, die hören? Nee. Ich will nur After the Eulogy will ich hören. gut.
Okay.
Ja, viel drumherum heute. Aber ist doch
aber eine Sache muss ich noch erwähnen.
Ja, natürlich.
Dexter Holland ist promovierter Mikrobiologe. Das habe ich noch irgendwo rausgeholt.
Bist du dir sicher, dass du den nicht mit Gott, jetzt habe ich den Namen von
Bachelor. Nee, warte mal, jetzt muss ich ja mal.
Beide? Haben die das? Das wäre ja lustig, wenn die beide das Gleiche. Weil ich weiß von dem Bad Religion Sänger, dessen Name ich auch gerade auf keinen Fall bei Wikipedia nachgucke.
Der hat einen Bachelor und Master, das ist ja in Amiland ein bisschen anders, Bachelor und Master Abschluss im Molekularbiologie, so.
Ah, okay.
Ja, und? Ja. Und dann begann er ein Promotionsvorhaben und hat aber abgebrochen. Also er ist nicht promoviert, aber er ist Master of Molecular Biology.
Yes. Das ist sehr interessant, weil ich habe jetzt nachgeguckt, ich meine, es ist mir eingefallen. Greg Graffin, der Sänger von Bad Religion, ist promovierter Evolutionsbiologe.
Okay, da sollten unsere Aluhut-Zuschauer auch nochmal drüber nachdenken.
Jetzt zerstöre nicht diesen Übergang.
Ja.
Weil jetzt kommen wir natürlich zu den Wissenschaftlern.
Ja, natürlich.
We are scientists. Ja, auf meinem Platz 1 habe ich We are scientists mit With Love and Squaler. Zur Band selber. We Are Scientists ist eine US-amerikanische Indie-Rock-Band aus New York City, die im Jahre 2000 in Berkeley, Kalifornien gegründet wurde. Keith Murray und Chris Kane besuchten das Pomona College in Claremont Sie lernten sich 1997 auf einer Studentenparty kennen und bemerkten schnell die gemeinsame Vorliebe für Stand-up-Comedy, Film und Fernsehen. Nach ihrem Abschluss gründeten Kane und Murray gemeinsam mit Kanes Zimmergenossen Scott Lamb 1999 die Band. Ende 2000 zogen Murray und Kane nach Los Angeles und Lamb verließ die Band. Für ihren Umzug mieteten sie einen Umzugswagen und der Mitarbeiter des Autoverleihs fragte, nachdem er sie ausgiebig gemustert hatte, "Are you scientists?" zu Deutsch, seid ihr Wissenschaftler?
Mm.
Ja, daher der Name.
Okay.
Murray und Kane rekrutierten Michael Tapper als neuen Schlagzeuger und zogen 2001 nach New York City. 2005 erschien das offizielle Debüt With Love and Squalor. Es gab vorher noch so ein Album, was auch irgendwie erschienen ist, aber da gab es dann Probleme mit den Rechten und die konnten es irgendwie dann doch nicht rausbringen und so weiter und so fort. Also das erste offizielle Release ist With Love and Squalor. Ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken.
Mach das.
Ah, so. Ja, es erschien am 27. Februar 2005. Es hat eine Laufzeit von 36 Minuten und 55 Sekunden. Und es hat einen erstaunlich niedrigen Metascore von 66.
Mhm.
So, wir kommen zu meiner Review. Es ist Anfang 2005. Wir befinden uns in Köln. Im Musik- und Tanzclub, besser bekannt als MTC. Während eine örtliche Indie-Rock-Band ihren letzten Song beendet, steht ein junger Mann panisch am DJ-Pult hinter der Theke. Er drückt zittrig einen Knopf und schiebt, betend, dass es der richtige ist, einen Fader nach oben. Die ersten Töne von The Great Escape ertönen. Der junge Mann entspannt sich etwas und beginnt in seinem DJ-Koffer den nächsten Song rauszusuchen, während sich die Tanzfläche füllt und die Band abbaut. Nur wenige Alben haben mich in meiner Anfangszeit als DJ so sehr beeinflusst wie With Love and Squalor. Einfach jeder Song funktionierte in der Indie-Disco der frühen 2000er. In Action dröhnte aus den Boxen und keine Röhrenjeans stand mehr still. Die Szene ist tot und mir bleiben nur die Erinnerungen. Wir als Scientists sind in der Retrospektive nur eine von vielen Indie-Rockbands der 2000er. Bei genauer Betrachtung klingen alle Songs gleich und die Texte sind jetzt auch nicht so geistreich oder lustig. Aber alter Falter, war das eine geile Zeit. Gerade deswegen kann ich nicht anders und muss With Love and Squalor auf Platz 1 wählen. Auf die Liste packe ich Nobody Move, Nobody Get Hurt, der Opener, In Action und The Great Escape.
Ja.
Und also, ich habe mir noch aufgeschrieben, Michael Tapper verließ im November 2007 die Band. Er zog gemeinsam mit seiner Freundin nach Los Angeles, während die anderen Bandmitglieder weiterhin in New York leben. Und
Also ich bin da bei dir. Ich bin zwar kein DJ, aber ich finde, das ist eines der besten Debütalben, die ich kenne. Und weil es halt so einen unglaublichen Sog hat. Zugegeben, jeder Song klingt irgendwie fast gleich, aber jeder Song ist auch ein Treffer und ein unglaublicher Treffer und hätte auch irgendwie als Single ausgekoppelt werden können.
Es gab super viele Singles, ich glaube 5 oder 6 Singles. Also sind auch Songs sind auch in Autorennspielen drin und so. Also ich glaube, The Great Escape ist in Burnout.
Ja gut, was ist nicht im Burnout? Spaß. Aber und wer den letzten Kaufanreiz braucht, der hat halt drei Katzen vorne auf dem Cover. Wir hatten ja eben noch über Katzen geredet vor der Sendung.
Vor der Show, ja. Ich bin hart allergisch. Und das ist mal, wie gut muss ein Album sein, wenn ich drei für mich tödliche Katzen ignorieren kann?
Genau.
Es sind ja niedliche Katzen. Ich habe ja, also Katzen sehen, die sind ja wirklich niedlich. Ich bin halt einfach allergisch. Können die Katzen ja nichts für.
Genau. Ich muss noch eine Sache erwähnen. Und zwar, die Band hat, ich glaube, vor 2 Jahren beim Record Store Day, ich bin ja so ein Vinyl-Typ, und die hat vom Record
Junkie,
Store Day.
Es heißt Junkie.
Junkie.
Vinyl Junkie.
Ja. Ich kann nicht anders.
Mein Name ist Markus und ich kaufe Vinyl.
Ja, ich bin bei den anonymen Vinylikern. Genau. jetzt habe ich mich verraten. Egal. Ja, jedenfalls hat die Band witzigerweise dieses Album nochmal neu rausgebracht, aber in einer Woodstock-Variante. Also er hat das praktisch so in einer total LSD-Cover-artigen Variante rausgebracht. Auch mit so einer Katze vorne drauf und mit total quietschbunten Farben. Und das Ganze ist halt so aufgenommen, als ob die das live in Woodstock performen würden. Also als ob die das irgendwie früher schon performt hätten. Und das Ganze halt irgendwie Akustik, so in Akustik, also so ein bisschen so Hippie.
Es klingt, das furchtbar, klingt, als würde es furchtbar klingen.
Ja, das Problem ist, ich habe es mir dann erstmal auf Spotify angehört und die Songs sind nach wie vor gut, aber mir fehlt halt einfach nur die E-Gitarre. So, erstmal Punkt 1. Ja. Punkt 2 ist das, was du eben erwähnt hast zur Bio der Band. Passt einfach, weil im Nachhinein, weil du hast ja irgendwie erwähnt, dass die totale Stand-up-Comedy-Fans ja. sind. Und das total Ätzende an dieser Veröffentlichung ist, dass die nach jedem Song immer dazwischen noch irgendwie so eine Art Mini-Gag bringen. Und jetzt, also über Humor kann man ja wunderbar streiten, aber es ist halt, es nervt halt, dass diese Band immer Quatsch dazwischen quatscht. Ja.
Das ist ein bisschen so, du kennst sicherlich die Band NoFX.
Ja, klar. Ja.
Ja. Ich habe die schon 3 oder 4 Mal live gesehen und es ist jedes Mal so, dass die, also als ich die gesehen habe, klar, auch bestimmt andere Berichte, aber in den Situationen, es war immer so, die haben ihre Songs zerstört. Die haben sich ständig verspielt. Es war furchtbar. Der Typ hat irgendwie schief gesungen. Aber zwischen den Songs hat er halt bestimmt manchmal so 5 Minuten gequatscht. Und es war unfassbar. Es war Comedy Gold. Also es war wirklich unfassbar lustig. Und ich habe mir dann immer gedacht so, Alter, dann leg doch die Instrumente zur Seite und mach irgendwie Fat Mike live at the irgendwas, weil du kannst ja Stand-Up-Comedy, aber weißt du, wir sind eigentlich hier, um die Songs zu hören.
Ja, ja.
Es ist
man kann halt nicht beides. Und ja, genau. Im Nachhinein bin ich echt froh, dass ich beim Record Store Day erstens, ich glaube, ich war sogar gar nicht beim Record Store Day in diesem Jahr. Und dann, also diese Therapie hat echt geholfen. Und und ich habe mir das dann halt wirklich nicht blind gekauft, weil erst angehört war echt besser. Weil, geht nicht. Ich hätte es wahrscheinlich echt direkt verscherbelt. Also,
ja. Okay. Ja, aber also hört euch die Platte an und ich muss auch sagen, ja, also dieser Moment, den ich beschrieben habe, der ist so passiert. Also ich habe halt The Great Escape sehr oft so als Anfangssong genommen, weil er halt mit diesem sehr prägnanten Gitarren ja Rhythmus anfängt und dann in so ein Tanzbeat übergeht. Das heißt, es ist halt nicht direkt so ein Duff, Duff, Duff. Und also es ist halt wirklich so, ich erinnere mich wirklich an diese Momente, dass ich, weiß ich nicht, 2005, ne, vor 16 Jahren, ne, so, ich hatte von Musik so ein bisschen Ahnung, von Technik gar keine. Also heute lache ich darüber, wie ich irgendwie Angst haben konnte, den falschen Fader hochzuziehen oder irgendwie das Mapping beim Crossfader zu versemmeln. Heute ist so Muskelgedächtnis, das kann ich blind, also kann ich wirklich blind. Also ich kann nicht die CD ablecken und sagen, welcher Song es ist. Also es war mal jemand bei Wetten, dass.
Ich wollte gerade sagen, das klingt irgendwie nach diesem Buntstift-Wette.
Nee, ich habe das gesehen. Es war ein Typ bei Wetten, dass, der CDs abgeleckt und korrekt gesagt, welche Song es war. Ich weiß auch nicht, das ist
okay.
Wie auch immer, also das kann ich nicht, aber ich kann halt wirklich, also mittlerweile so, ich weiß schon, was ich tue, aber damals war halt echt so, okay, ist das der richtige Song? Ist die Band wirklich fertig? Hat der Tontechniker gesagt, er hat auf DJ-Sound umgestellt? Hat der Daumen raufgegeben? So, also, und okay. Deswegen hat sich das halt so voll in mein Gehirn gebrannt, diese Platte, weil, ja.
Okay.
Okay.
Ja, auf jeden Fall anhören. Ist auch Pflichtprogramm.
Dann kommen wir jetzt mal zur Ziehung. Ich habe mein Glas schon in der Hand und geöffnet. Dann
ich auch.
Ich fange schon mal an.
Genau.
So, jetzt kommt schon ein blöder Zettel. Gonzales Soft Power.
Ja. Yeah.
Kenn ich, sagt mir gar nichts.
Kennst du Chili Gonzales? Nicht?
Ich kenne diese Zeichentrick-Maus.
Ah, Speedy Gonzales. Ja. Nee, okay. Nee, dann hörst du mal.
Ist das Chili Gonzales? Ist das Hip-Hop?
Chili Gonzales lebt in Köln. Alles okay. Alles gut.
Okay.
Okay. Three Doors Down, The Better Life.
Ah, schön. Okay. Chromatics, Closer to Grey.
Mhm.
Sagt mir auch, also ich glaube, Chromatics, ich bin mir sicher, dass ich das verwechsel, dass das nicht die Chromatics sind, die ich meine.
Waren auf dem Drive-Soundtrack drauf.
Okay, also eher so Elektro.
Nö, okay. Sowas. Atlas Losing Grip, State of Unrest.
Mhm. Hier. Okay. Schön, schön. So, was habe ich noch? Ah, schön. Okay. Black Keys, Brothers.
Ja.
Ja, also Black Keys mag ich eigentlich, aber ich glaube, das Album, also entweder kenne ich es nicht oder ich fand es, ich glaube, das kenne ich. El Camino fand ich, glaube ich, sehr, sehr gut.
Das ist der Nachfolger. Ja.
Also, das ist, also Brothers also, kam nee,
nein,
vor.
Genau. Brothers kam vor El Camino.
Okay, alles genau. Klar. Okay.
Machine Head Catharsis. Ich glaube, es wird heavy, ne? Also ich meine, bis auf Three Doors Down, das ist ja so.
Du hast einen relativ relativ gerade Kurve.
Okay.
Von Rock bis blutige Ohren.
Gut. Finde ich gut.
Machine Head Catharsis, das ist. Ja, okay, alles klar. Gut, ja, dann ja, danken wir euch immer fürs aufmerksame Zuhören. Folgt uns auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf allem. Findet ihr alles in den Shownotes.
Genau. Ja.
Und ja, Markus, möchtest du unseren Hörern noch irgendwas mitteilen?
Nö, ich ja, eine Sache vielleicht noch. Als Vorbereitung auf diese Folge fingen mir zwei Dinge ein. Ich will diesen Hörern endlich mal danken, dass sie uns so brav zuhören. Punkt zwei, also falls ihr überhaupt hier bis hierhin gekommen sind, da, Dankeschön. Punkt zwei, Eigenlob stinkt zwar, aber ich liebe dieses Format, weil ich das fiel mir speziell zu dieser Folge ein, weil ich war echt mit diesen Alben hart am Struggeln, wie man heutzutage so schön sagt, und gleichzeitig war ich unglaublich aufgeregt wegen Fleet Foxes und du Arschloch.
ich musste das auch machen mit, ich habe deinen, also für die Zuhörer, wir sehen uns per Webcam, wenn wir podcasten. Ja, genau. Und ich habe dein Gesicht, ich hab das auch ausgeblendet, ich habe das minimiert, weil ich wusste, wenn ich sehe, wie du dich aufregst, wie du so, oh Gott, was für ein Idiot. So das Mimisch. Ich hätte sonst lachen müssen.
Ich habe dich angeguckt und ich habe da irgendwie gedacht, so du redest gerade irgendwie positiv und hast so ein verschmitztes Lächeln und dachte so, irgendwie kommt gleich noch der Turn. Irgendwie kommt gleich noch der Turn. Kam nicht. So, hä?
Sehr gut.
Okay.
Und ich muss das jetzt mal sagen, weil ich weiß nicht, ob das auf der Tonspur drauf ist. Ich weiß nicht, ob die Hörer das da draußen hören, aber das im Hintergrund schreiende Baby ist in besten Händen.
Ja, absolut.
Markus' Frau ist da und kümmert sich. Ja. Markus sitzt nicht ignorant hier und wertet den Podcast höher als sein Kind.
Wenn ihr nichts gehört habt, dann
umso besser. Aber ich höre es halt.
Ich habe auch meine Frau angeleitet, nach dem Motto Scheiß auf den Podcast, Entschuldigung, Scheiß auf den Podcast, wenn irgendwas wäre, komm rein und wir brechen hier die Sache ab oder so.
Genau.
Aber
genau.
Wir haben auch sämtliche Schnuller dieser Welt. aber wenn es schreien will, dann schreit es halt. Das ist okay.
Genau. Aber ich wollte halt gesagt haben, dass jetzt niemand da irgendwie falschen Eindruck hat.
Nein.
Ich habe mal eine Dokumentation.
Unserem Baby geht's gut.
Alles ich habe mal eine Dokumentation über Shining gesehen und da hat halt ein Typ irgendwie über den Film geredet und im Hintergrund hat sich sein Kind irgendwie so ist hingefallen und war voll am Schreien auf dem Boden. Und er guckt so, dem geht's gut und redet halt weiter über den Film. Ich so, what the fuck? So, und so eine Situation ist das hier nicht.
Nein, definitiv nicht.
Okay. Alles klar, dann ja, okay. Kurzer Schwenker nochmal. Ich schließe mich allem, was Markus gesagt hat, natürlich an. Ich finde das auch super. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Okay.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 6ausdemglas@gmail.com. Auf Wiederhören!